Also, stell dir mal ein 30-jähriges Jubiläum vor.
Okay, da denke ich direkt an Shampoos, dicke Boni für den Vorstand und, naja, so hochtrabende Reden über Profitmaximierung.
Ja, voll, genau das ist ja das typische Bild. Aber streich das mal gedanklich sofort. Streich den Champagner, streich die Boni. Stell dir stattdessen vor, der Raum ist gefüllt mit Menschen, die heute Nacht nicht mal wissen, wo sie schlafen sollen. Und das Einzige, was gefeiert wird, ist wirklich pures Überleben.
Wow. Okay, das ist ein krasser Kontrast.
Absolut. Ein unermüdlicher Kampf um menschliche Würde. Darum geht es. Und exakt so ein Jubiläum findet gerade mitten in Dortmund statt.
Ah, okay.
Und das zwingt uns irgendwie dazu, völlig neu darüber nachzudenken, was Menschen in so absoluten Krisen eigentlich wirklich brauchen.
Ja, das ist eine extrem wichtige Frage.
Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Also lass uns das mal aufdröseln. Wir schauen uns heute an, wie soziale Basisarbeit und Kunst, ja, Kunst auf eine Art ineinandergreifen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht zusammenbringt.
Nee, absolut nicht. Kunst und Nothilfe, das sind ja oft zwei völlig getrennte Welten im Kopf.
Richtig.
Und wenn man sich ansieht, wer dieses spezielle Ereignis überhaupt in die Öffentlichkeit trägt, landet man bei einem Text, der zwar total lokal verwurzelt ist, aber in seiner Bedeutung erstaunlich universell.
Worauf schauen wir da genau?
Wir sprechen über einen Blogbeitrag vom 19. Mai 2026, veröffentlicht auf einer Plattform, die sich Oststadt aktiv. Gemeinsam für die Innenstadt Ost in Dortmund nennt.
Okay, also wirklich sehr lokal.
Genau. Und der Aufhänger ist eben dieses 30-jährige Bestehen, von dem du gerade gesprochen hast. Und die Art und Weise, wie dieses Jubiläum begangen wird, das öffnet ein faszinierendes Fenster in die Psychologie der Nothilfe, würde ich sagen.
Bevor wir aber zu dieser ganz konkreten emotionalen Geste kommen, die im Mittelpunkt von dem Beitrag steht, müssen wir, glaube ich, erstmal das Fundament verstehen.
Ja, das ist wichtig.
Also wir wechseln jetzt quasi von dieser Makroperspektive der Gesellschaft in den Mikrokosmos der Dortmunder Innenstadt. Was genau feiert da eigentlich sein 30. Bestehen?
Der Text dreht sich um das sogenannte Gasthaus. Ausgeschrieben ist das die Ökumenische Wohnungsloseninitiative e.V. in Dortmund.
Gasthaus?
Und der Blog beschreibt diese Einrichtung als eine absolute feste Instanz und vor allem als einen sicheren Hafen für wohnungslose und armutsgefährdete Menschen.
Ein sicherer Hafen, ja.
Und wenn man sich die Details anschaut, die der Beitrag so auflistet, dann geht das weit, also wirklich weit über das hinaus, was man sich laienhaft unter so einer reinen Essensausgabe vorstellt.
Ja, weil da stehen natürlich die grundlegenden Dinge auf dem Plan, also Mahlzeiten, Kleidung.
Die absolute Basis eben.
Genau die Basis, um so einen durchgefrorenen Körper überhaupt am Laufen zu halten. Aber dazu kommen dann eben noch eine medizinische Notversorgung und, was ich total spannend finde, eine psychosoziale Beratung.
Extrem wichtig.
Man kann sich Würde ja vielleicht irgendwie wie einen Muskel vorstellen.
Oh, das ist ein gutes Bild.
Ja, also wenn man monatelang auf der Straße lebt, permanent ignoriert wird,
Oder weggeschickt wird.
genau, weggeschickt oder sogar angefeindet wird, dann verkümmert dieser Muskel der Würde zwangsläufig, weil er in diesem reinen Überlebenskampf auf der Straße einfach nicht genutzt werden kann.
Ja, absolut.
Und dieses Gasthaus funktioniert dann im Grunde wie eine Art Physiotherapie für das menschliche Selbstwertgefühl. Es zwingt diesen Muskel sanft wieder zur Arbeit, indem es den Leuten signalisiert, hey, ihr werdet gesehen, ihr seid noch Teil dieser Gesellschaft.
Das greift exakt den Kern dessen auf, was dieser Begriff des sicheren Hafens im Text bedeutet. Wenn wir dieses Bild mal analytisch auf die Lebensrealität der Straße anwenden, dann wird das Ausmaß dieser Aufgabe erst so richtig klar. Der öffentliche Raum ist für Menschen ohne Obdach im Grunde eine stürmische See.
Ja, total, ständige Unsicherheit.
Genau. Ein Ort ständiger Unsicherheit, ein Ort der permanenten emotionalen und auch physischen Abwehr. Und ein sicherer Hafen in diesem Kontext bedeutet eben nicht nur ein Dach über dem Kopf,
Sondern
es bedeutet einen Raum der bedingungslosen Akzeptanz. Einen Ort, an dem man diese mentale Rüstung, die man auf der Straße tragen muss, für ein paar Stunden am Tag einfach mal ablegen kann.
Wahnsinn.
Und der Blogbeitrag erwähnt da ein entscheidendes Detail zur Struktur von diesem Ort. Die Arbeit dort finanziert sich zu einem sehr großen Teil aus Spenden.
Krass.
Ja, und wird durch extrem starkes ehrenamtliches Engagement getragen.
Also 30 Jahre primär getragen von Ehrenamtlichen und Spenden. Wenn man das wirklich mal kurz sacken lässt, ist das eine unvorstellbare Kraftanstrengung.
Definitiv.
Jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat opfern Menschen ihre private Freizeit, um diesen Muskel der Würde bei völlig Fremden zu trainieren.
Ja.
Da drängt sich mir unweigerlich die Frage auf, wie eine Institution so ein gewaltiges Pensum über 3 Jahrzehnte aufrechterhalten kann, ohne unter der ständigen Last all dieser schweren Schicksale einfach zusammenzubrechen.
Ja, und das führt uns direkt zu dem paradoxen Element dieses Jubiläums.
Inwiefern paradox?
Naja, dass das Gasthaus nach 30 Jahren immer noch existiert und vor allem immer noch so massiv gebraucht wird, das hat 2 sehr unterschiedliche Facetten.
Okay, erzähl.
Es zeigt auf der einen Seite sehr schmerzhaft die systemischen Lücken in unserem sozialen Netz.
Ja, klar.
Wenn staatliche Strukturen alle auffangen würden, bräuchte es das Gasthaus in dieser Form ja gar nicht. Dass es ununterbrochen existiert, belegt die traurige Beständigkeit von Armut und Wohnungslosigkeit.
Mm.
Solche ehrenamtlichen Initiativen sind klassische einspringende Instanzen. Die füllen das Vakuum, das große Institutionen oft hinterlassen.
Das ist dann wohl die eher ernüchternde Perspektive auf so ein Jubiläum.
Ja, leider. Aber die andere Facette, und das ist das, was durch den Text eigentlich in den Vordergrund rückt, ist die unglaubliche Resilienz der Dortmunder Zivilgesellschaft.
Also der Leute vor Ort.
Genau. 3 Jahrzehnte ununterbrochenes ehrenamtliches Engagement bedeuten ja, dass da eine Kultur des Hinsehens organisch gewachsen ist.
Ja.
Das ist keine kurze emotionale Reaktion auf eine plötzliche Krise nach dem Motto, wir spenden jetzt mal alle für 2 Wochen, sondern das ist institutionalisierte Empathie.
Das heißt also, es ist nicht nur dieser berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn es vor Weihnachten mal kurz kalt wird und das schlechte Gewissen anklopft.
Richtig.
Es ist ein echtes System, das die Stadtgesellschaft da selbst gebaut hat. Ein funktionierendes Räderwerk aus Menschen, die sich schlichtweg weigern, wegzusehen.
Perfekt zusammengefasst.
Und wenn man sich klar macht, dass dieser Ort seit 30 Jahren täglich mit purer Verzweiflung geflutet wird, mit existenzieller Kälte und extremen Schicksalen, dann führt das ja direkt zur nächsten Überlegung.
Welche meinst du?
Naja, wie verhindert man, dass diese angesammelte Schwere die Wände der Einrichtung förmlich erdrückt?
Ah, ja.
Wie bleibt ein Ort der Nothilfe ein Ort der Würde und verkommt nicht irgendwann einfach zu so einer reinen, grauen Abfertigungshalle für Bedürftige?
Das ist ein super spannender Punkt. Und das ist der Moment, in dem aus praktischer Nothilfe plötzlich eine Frage der bewussten Raumgestaltung wird.
Okay.
Der Blog berichtet nämlich, dass die bekannte Dortmunder Künstlerin Dagmar Schnecke-Band der Einrichtung genau zu diesem Jubiläum ein Geschenk macht.
Aha.
Sie übergibt eine 7-teilige Bilderserie an die Geschäftsführerin des Gasthauses, Katrin Lauterborn.
Diese Kunstwerke werden in dem Beitrag ja auch sehr spezifisch beschrieben. Sie bestechen laut dem Text durch lebendige Farben und tiefe Emotionalität.
Ja.
Und die Künstlerin hat dieser Werkereihe auch ein ganz klares Motto gegeben, nämlich Hoffnung in der Dunkelheit.
Ein Motto, das die tägliche Realität der Gäste und die Philosophie der Helfer im Gasthaus eigentlich perfekt auf den Punkt bringt.
Aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt einfach mal kritisch reingrätschen.
Nur zu.
Wenn ich bei Minusgraden draußen schlafen muss, ne? Meine Schuhe sind durchgelaufen und ich hatte seit einem ganzen Tag nichts Vernünftiges mehr im Magen.
Ja.
Ist mir da ein buntes Bild an der Wand nicht völlig egal? Also klingt das nicht nach einem etwas, sagen wir mal, elitären Kunstprojekt, das völlig an diesem echten Überlebenskampf der Menschen vorbeigeht?
Mhm.
Ich meine, brauchen Menschen in so einer extremen Notlage nicht viel eher 100 belegte Brote und 50 warme Winterjacken anstatt einer 7-teiligen Kunstserie?
Das ist der absolute Standardreflex, den wir gesellschaftlich oft haben, wenn es um Armut geht.
Ja, weil es doch logisch ist, oder?
Wir tendieren dazu, Menschen in extremer Not komplett auf ihre rein biologischen Grundbedürfnisse zu reduzieren. Man denkt sofort an die Maslow'sche Bedürfnispyramide.
Genau. Erst das Essen, dann der Rest.
Richtig. Man folgert daraus, erst müssen Kalorien und Wärme her, alles andere ist reiner Luxus. Wenn wir uns aber die Psychologie von Architektur und Raumgestaltung ansehen, greift diese Sichtweise massiv zu kurz.
Okay. Wieso?
Licht bieten, die senden eine unbewusste, aber sehr laute psychologische Botschaft.
Ah, ich verstehe, was du meinst.
Sie signalisieren den Menschen, die sie betreten, ihr seid nur hier, um verwaltet und abgefertigt zu werden.
Boah, ja, hier geht's nur darum, euch satt zu kriegen, geht schnell wieder.
Genau. Ihr verdient nur das absolute Minimum, das zum Überleben nötig ist. Diese Art von Umgebung verfestigt das Trauma der Armut und der Ausgrenzung eigentlich nur noch weiter.
Das leuchtet extrem ein. Ein rein funktionaler Raum sagt mir im Grunde, deine ästhetischen, deine menschlichen Bedürfnisse spielen hier ab sofort keine Rolle mehr. Du bist jetzt nur noch ein Problem, das abgearbeitet wird.
Ja, exakt das. Und genau diesen fatalen psychologischen Mechanismus dreht die Aktion von Dagmar Schnecke-Bendt jetzt um.
Wie genau formuliert sie das?
Der Text zitiert die Künstlerin da direkt. Sie nennt das Ganze eine Herzensangelegenheit und formuliert einen sehr zentralen Gedanken. Ich zitiere mal kurz.
Gerne.
Mit meinen Bildern möchte ich ein Zeichen der Solidarität setzen. Sie sollen den Menschen, die hier Zuflucht und Unterstützung suchen, zeigen, dass sie nicht allein sind.
Wahnsinnig kraftvoll.
Ja, und die Geschäftsführerin Katrin Lauterborn ergänzt diesen Gedanken dann noch. Sie erklärt, dass die Bilder nicht nur Farbe in die Räume bringen, sondern eine klare Botschaft vermitteln. Nämlich, es gibt Hoffnung und es gibt Menschen, die hinsehen.
Dieses »Es gibt Menschen, die hinsehen«, das knüpft ja wirklich perfekt an diesen Muskel der Würde an, über den wir vorhin gesprochen haben.
Absolut.
Wenn das Trauma der Wohnungslosigkeit zu einem riesigen Teil aus dieser sozialen Isolation besteht, aus diesem Gefühl, für den Rest der Welt quasi unsichtbar zu sein, dieses ständige Ignoriertwerden auf der Straße, wenn tausende Menschen pro Tag an einem vorbeihasten, ohne überhaupt mal Blickkontakt aufzunehmen.
Ja.
Das ist ja eine permanente, schleichende Abwertung der eigenen Existenz.
Und genau dafür nutzt der Blogbeitrag den wunderbaren Begriff visuelle Mutmacher.
Oh, schönes Wort, visuelle Mutmacher.
Ein belegtes Brot hält den Körper am Leben, das steht völlig außer Frage. Das ist das Fundament von allem.
Logisch.
Aber eine bewusste, ästhetische Gestaltung, ein Kunstwerk, das explizit für diesen Raum und genau für diese Menschen geschaffen wurde, sendet eben ein ganz anderes Signal.
Welches Signal?
Es sagt, du bist es wert, von Schönheit umgeben zu sein. Jemand hat sich die Mühe gemacht und Zeit investiert, diesen Ort für dich lebenswert zu machen.
Das ist echt stark.
Das ist eine handfeste psychologische Intervention. Es durchbricht diese Reduzierung auf die reine Bedürftigkeit. Und es signalisiert dem Betrachter, du bist immer noch ein Mensch mit einem Anspruch auf Kultur, auf Farbe und auf emotionale Tiefe.
Kunst fungiert hier in diesem Raum also überhaupt nicht als, naja, nachträgliche Dekoration, um so leere weiße Flecken an der Wand zu füllen.
Nee, absolut nicht.
Sondern fast schon als ein therapeutisches Werkzeug. Sie ist der sichtbare, in Farbe gegossene Beweis, dass man von der Gesellschaft noch nicht komplett abgeschrieben wurde.
Ganz genau.
Und wenn wir uns jetzt mal ansehen, auf welcher Plattform dieser Artikel überhaupt erschienen ist, dann wird das Bild ja noch deutlich größer. Diese Kunstaktion passiert ja nicht isoliert.
Richtig.
Sie ist eingebettet in ein lokales Netzwerk.
Ja, wir sollten uns dieses Ökosystem um diese Meldung herum definitiv genauer ansehen. Der Beitrag betont nämlich, dass die Künstlerin, also Dagmar Schnecke-Bendt, weit über die Grenzen der Dortmunder Oststadt hinaus bekannt ist.
Mhm. Sie könnte ihre Zeit also eigentlich ausschließlich in internationalen Galerien verbringen, engagiert sich aber regelmäßig und ganz konkret für soziale Projekte in ihrer Heimatstadt.
Das sagt schon viel aus. Und dann haben wir den Publikationsort selbst, also diesen Blog, Oststadt aktiv.
Ja, und wenn man sich das Konzept von dieser Plattform ansieht, dann stolpert man über etwas wirklich Bemerkenswertes. Das ist nämlich kein kleiner Newsletter von irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation.
Nee, gar nicht.
Da geht es um makroökonomische Themen, um Stadtteilentwicklung. Da gibt es Stellenangebote für die lokale Wirtschaft. Das ist also eine Plattform, die sich in erster Linie um das wirtschaftliche Florieren der Gegend kümmert.
Ja.
Und mitten in diesen ganzen harten wirtschaftlichen Themen wird detailliert über die Spende von Kunst an eine Obdachlosenhilfe berichtet.
Das ist der Punkt, ja.
Der Text drückt diese nachbarschaftlichen Brückenbauten wirklich aktiv in den Fokus.
Das sendet ein extrem starkes soziologisches Signal darüber, wie Solidarität in diesem lokalen Raum organisiert und vor allem verstanden wird.
Wie meinst du das genau?
Es ist eben kein anonymer Verwaltungsakt, der in irgendeinem Ministerium weit weg am Schreibtisch entschieden wird. Es ist eine greifbare Vernetzung verschiedenster gesellschaftlicher Säulen direkt vor Ort.
Die Leute kennen sich?
Genau. Und die Tatsache, dass ein Blog, der maßgeblich auf lokale Wirtschaft und Stadtteilentwicklung ausgerichtet ist, diesem Thema so prominent Raum gibt, das zeigt einfach ein bemerkenswertes Selbstverständnis dieses Stadtviertels.
Wie würdest du dieses Selbstverständnis, das sich da abzeichnet, genauer beschreiben?
Es zeigt, dass Armutsbekämpfung und Obdachlosenhilfe in dieser spezifischen Gemeinschaft eben nicht als störendes Problem behandelt werden.
Was man so unter den Teppich kehrt.
Genau. Was man am besten aus dem Stadtbild verdrängen oder verstecken muss, damit die Geschäfte an den Einkaufsstraßen gut laufen.
Ja, dieses klassische Bitte nicht vor meinem Schaufenster.
Richtig. Es wird nicht als peinliche Randnotiz verstanden, sondern als integraler Bestandteil des städtischen Lebenslaufs akzeptiert. Die lokale Kunstszene, die ehrenamtliche Hilfsorganisation und das Wirtschaftsnetzwerk des Stadtteils arbeiten hier nicht gegeneinander.
Sondern zusammen.
Ja, sie arbeiten zusammen. Die Würdigung der Arbeit des Gasthauses durch Dagmar Schnecke Bendowait beweist in der Praxis, dass eine funktionierende Stadtgesellschaft auch exakt die Orte pflegen muss, an denen Menschen in Lebenskrisen aufgefangen werden.
Das Gasthaus wird in diesem Text also nicht als Fremdkörper in der Oststadt dargestellt.
Nein, sondern als eines ihrer Herzstücke.
Das ist ein schöner Gedanke. Frag dich das mal für deine eigene Stadt oder dein eigenes Viertel, wenn du das nächste Mal unterwegs bist. Hast du solche Netzwerke schon mal bewusst wahrgenommen?
Oft übersieht man das ja.
Ja, total. Orte, an denen Wirtschaft, Kultur und soziale Nothilfe nicht streng getrennt voneinander in ihren eigenen Silos agieren, sondern so organisch ineinandergreifen, dass sie ein echtes Sicherheitsnetz für die Schwächsten bilden. Das verändert den Blick auf die eigene Nachbarschaft enorm.
Es verändert vor allem die Wahrnehmung davon, wer eigentlich die Verantwortung für das gesellschaftliche Klima trägt.
Mhm.
Wenn lokale Plattformen solche Geschichten erzählen, normalisieren sie den Gedanken, dass Kunst und Wirtschaft eben auch eine Mitverantwortung für soziale Räume haben.
Also was bedeutet das alles für uns am Ende des Tages? Wenn wir die Kernpunkte unserer heutigen Analyse zusammenziehen, blicken wir auf weit mehr als nur eine lokale Jubiläumsmeldung aus Dortmund.
Definitiv.
Wir sehen 30 Jahre unermüdliche Arbeit in einem Gasthaus, das als sozialer Hafen dient. Und das durch die schiere Willenskraft von Ehrenamtlichen und Spendern am Leben gehalten wird.
Ja.
Und wir sehen, wie dieses jahrzehntelange Engagement durch Dagmar Schnecke Bendes Kunstwerke eine völlig neue, tiefe Dimension bekommt. Eine 7-teilige Bilderserie mit lebendigen Farben an der Wand einer Obdachloseninitiative ist eben kein nettes Beiwerk für die Presse.
Nee.
Sie ist ein greifbarer Beweis für Solidarität und ein lautes Signal gegen das alltägliche Wegsehen. Wir lernen daraus, dass wir als Gesellschaft den wahren Wert von Hilfe niemals nur in ausgeteilten Kalorien, in Eurobeträgen oder in geklebten Pflastern messen können.
Richtig.
Sondern immer auch in der emotionalen Wärme und dem Respekt, den wir räumen und den Menschen darin verleihen.
Die feine Unterscheidung zwischen purem physischen Überleben und echtem menschlichen Leben ist manchmal buchstäblich ein Pinselstrich an der Wand.
Wow, ja.
Und ich möchte dir für heute noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben.
Gerne.
Wir haben im Detail besprochen, wie ein Gemälde in einer Einrichtung für Wohnungslose zu einem visuellen Mutmacher wird und wie es dem Raum seine erdrückende Schwere nimmt.
Mhm.
Stell dir nun einmal vor, wie sich unsere gesamte Gesellschaft verändern würde, wenn wir diese Erkenntnis konsequent weiterdenken würden.
Okay. Wie meinst du das?
Was wäre, wenn wir bei der Gestaltung aller öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge, also von den oft kühlen, trostlosen Wartezimmern auf Ämtern bis hin zu einfachen Notunterkünften, Schönheit und Kunst nicht länger als einen teuren, nachträglichen Luxus betrachten würden?
Den man dann weglässt, wenn das Budget knapp wird.
Exakt. Was wäre, wenn wir ästhetische Gestaltung stattdessen als absolute Grundvoraussetzung für menschliche Wirbe behandeln würden? Denkt man darüber nach, wie das die Atmosphäre und das Miteinander in unseren Städten von Grund auf verändern könnte.
Das ist ein unglaublich starker Gedanke. Um das Thema noch ein bisschen nachklingen zu lassen, wenn du gleich zurück in deinen Alltag gehst, genau das nehmen wir heute mit.
Ja.
Danke fürs Zuhören, danke fürs gemeinsame Nachdenken und Einordnen dieser Geschichte. Pass auf dich auf und bis zu unserer nächsten Analyse.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.